Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich mit einem Hallo.
Hallo.
Darfst du mir verraten, wie du heißt, also zumindest dein Vorname, oder ist der irgendwie verdächtig?
Ich könnte mir vorstellen, dass er verdächtig sein könnte. Deshalb würde ich jetzt erstmal Nein sagen. Also ich würde jetzt noch nicht auf die Frage eingehen wollen.
Sehr wohl. Hallo du, ich bin Sebastian. Wir lernen uns jetzt gleich kennen. Und damit ich so ein bisschen dahinter komme, warum wir miteinander reden oder wer du möglicherweise sein könntest, gibt es drei kleine Hinweise aus der Redaktion. Und das hier, das ist der erste.
Man sagt diesen komischen Spruch, wir nehmen alle mit. Der ist gelogen.
Wo leben wir miteinander oder wo leben wir nebeneinander?
Es ist nicht nur eine Frage der Moral, es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist auch eine wirtschaftliche Frage.
Himmel, da werden ja gleich die ganz großen Fragen hier auf den Tisch gepackt, ja? Gesellschaft, gesellschaftliches Zusammenleben. Wo gehe ich denn damit jetzt hin? Also, zwei Möglichkeiten. Du beschäftigst dich mit sowas wie gesellschaftlichem Zusammenleben, da wo es funktioniert, da wo es nicht funktioniert, die Gründe, warum es nicht funktioniert, da haben wir ja gerade schon ein paar Stichworte gehört. So, in diese Richtung, also du bist irgendwie sowas wie, ne, vermute mal ein Wissenschaftler und beschäftigst dich theoretisch mit diesem irgendeinem Themenkonstrukt in diesem Bereich. Oder aber du bist jemand, der selbst Ausgrenzung erlebt hat aus verschiedensten Gründen oder wahrscheinlich aus einem Grund, auf den ich dann noch ein bisschen näher hinaus müsste. Ich frage mal, stimmt Nummer eins, bist du jemand, der sich theoretisch mit unserem gesellschaftlichen Zusammenleben beziehungsweise da, wo es nicht funktioniert, beschäftigt?
Ich würde behaupten, dass ich das in Teilen tue und tun muss und mich aber selbst noch nicht als Wissenschaftler deklarieren könnte, aufgrund meiner aktuellen Ausbildung. Und vielleicht zum zweiten Punkt, ich glaube, da könnte ich voll mit einstimmen und zeitgleich sagen, dass das, glaube ich, mit Punkt 1 sehr hineingeht. Also einmal, ja, Ausgrenzung habe ich erfahren. Auf der anderen Seite, glaube ich, um das Ganze auch zu untermauern, ist die Wissenschaft da natürlich immer gefragt. Und so, denke ich, habe ich auch meinen Teil beigetragen.
Genau. Wir haben noch zwei Hinweise. Der nächste.
Tja, Gerechtigkeit setzt hier voraus, dass alle Menschen gleichgestellt sind. Also egal, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung.
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist soziale Gerechtigkeit? Wenn man überlegt, wo hast du das so gut wie hier in Deutschland? Ich meine, es gibt so viele Sozialhilfen.
Krankenversicherung, Altenvorsorge, keine Ahnung. Also ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht ausgebeutet. Ich lebe in einem sozial gerechten Land.
Okay, weil da jetzt so drauf rumgeritten wird und das war meine Ratezeit, aber wir machen jetzt noch bis zum dritten Hinweis auf jeden Fall weiter. Es geht um soziale Gerechtigkeit in deinem Fall oder um soziales Unrecht?
Genau darum geht es und in dem Fall reden wir vor allem um soziale, die auch mit sozioökonomischer und soziokultureller Ungerechtigkeit eingeht. Also wir reden hier um verschiedene Dimensionen von sozialer Ungerechtigkeit, aber genau darum geht es im Kern, korrekt.
Also man merkt schon so ein bisschen, du kennst dich auf jeden Fall in dem Themenbereich aus und droppst ja auch gleich ein paar Fachwörter. Komm, den dritten Hinweis, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit.
Armut bedeutet, dass du Lebensfreude verlierst. In Armut zu leben bedeutet, dass du mir jeden Cent dreimal umdrehen musst, dass man dich sehr schlecht ernährt, dass man an keine sozialen Aktivitäten wirklich teilnehmen kann. Also Armut ist auch wirklich mit andauernder Enttäuschung zu verbinden.
Bist du das gewesen?
Das war ich.
Ha, genau. Guck mal einer an. Gut, dann würde ich jetzt mal versuchen zu formulieren, was ich mir vorstellen könnte, wer du bist, beziehungsweise was dir in dem Bereich vielleicht widerfahren ist. Also ich vermute mal, dass du vermutlich unverschuldet in Armut geraten bist, weil, so wie du das gerade auch beschrieben hast und wie du das gerade eben auch schon in unserem Gespräch angedeutet hast, hast du ja diese soziale Ausgrenzung, diese ökonomischen Nachteile erfahren. Also das fange ich auch schon an in so Fachwörtern. Also ich vermute mal, du bist in irgendeine Art von Armut reingeraten und vielleicht hast du im Extremfall mal für eine Weile auf der Straße gelebt oder vielleicht auch nicht, aber bist auf jeden Fall am unteren Rand der Gesellschaft angelangt und da hat dir niemand so richtig rausgeholfen. Also da haben die Systeme nicht gegriffen und deswegen beschäftigst du dich jetzt damit, möglicherweise auch damit, dass anderen nicht so passiert, wie es dir passiert ist. Geht das irgendwie in deine Richtung?
Ich glaube, dass du schon dem sehr, sehr nahe kommst und doch mag ich vielleicht hier an einer Stelle korrigieren und sagen, dass ich nicht in Armut reingeraten bin, sondern in Armut reingeboren wurde, wie das für viele Kinder und Jugendlichen der Fall ist, nämlich 2,6 Millionen Kinder und Jugendlichen, also jedem fünften Kind hier in Deutschland.
Krass.
Und im Kern geht es mir genau darum, in der Arbeit und auch aus der Erfahrung, von der du gerade gesprochen hast, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie es vielen Kindern und Jugendlichen geht, aufgrund sozialer Ungerechtigkeit, aber auch aufgrund der Armutssituation, die es auch hier in Deutschland gibt.
Mhm. Genau. Ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema. Umso schöner, dass wir da jetzt drüber sprechen können. Und du bist wahrscheinlich dann auch in diesem Bereich tätig und du hast gesagt, bald möglicherweise auch mit einem wissenschaftlichen Grad. Das heißt, du bildest dich gerade fort oder gehst gerade in Richtung Theorie noch mehr?
Genau, also ich studiere aktuell im Bachelor Politikwissenschaften und Umweltwissenschaften mit Fokus auf internationale Beziehungen, aber ich würde gerne einen Doktortitel anstreben, vergleichbare Regierungslehre oder auch Armutsforschung, was mich sehr, sehr, sehr interessiert. Mhm.
Da braucht man eigentlich nur noch einen Namen.
Sehr gut. Ja, mein Name ist Jeremias und mein Nachname ist Thiel, also Jeremias Thiel, genau.
Jeremias, freut mich, dich kennenzulernen und freut mich, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wann hast du denn gemerkt oder realisiert, dass du aus einer armen Familie kommst oder in einer armen Familie lebst?
Ich glaube, da gab es zumindest auf institutioneller Ebene so, ich denke, einen Moment, und das war in der dritten Klasse, beziehungsweise in der vierten Klasse im Januar, als die Empfehlung für die Schule danach quasi vergeben wurde an jeden Schüler, an jede Schülerin. Und ich so davon voll von Hoffnung war, dass ich vielleicht auch die Empfehlung bekomme fürs Gymnasium und dann feststellen musste, dass das nicht der Fall ist. Also, dass ich nur die Empfehlung bekommen habe für dann damals die Gesamtschule, die Realschule plus. Und das war sehr, sehr niederschmetternd und sehr, sehr enttäuschend. Und mir war klar, dass es nicht nur was mit meinen eigenen schulischen Fähigkeiten zu tun hat, weil ich war gut im oberen Mittelfeld, würde ich behaupten. Und schlussendlich, ich sag mal, merkt man das auch so ein bisschen am eigenen Milieu und an der Orientierung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Da hat man natürlich MitschülerInnen, die zum Teil ja dann aus sehr behüteten Verhältnissen kommen, vielleicht irgendwie jedes Wochenende zum Fußballtraining, Fußballspiel gehen und man dann zu Hause nur auf dem Bolzplatz ist. Also man merkt es auch in der eigenen Relation zu dem Rest, also zu dem Rest der Klasse zum Beispiel, wo man dann einfach merkt, okay, ich komme aus einer Familie, wo es diese Möglichkeit nicht gibt. Und da wird Armut, glaube ich, für ein junges Kind sehr, sehr sichtlich.
Hm. Wie bist du dann mit dir, deinem Leben, deiner Familie umgegangen, so auch in Bezug auf andere? Also Ausgrenzung hast du gerade eben gesagt, das passiert dann irgendwie auf verschiedenen Ebenen, auch durch Lehrerinnen und Lehrer, durch Mitschülerinnen und Mitschüler. Aber du wirst ja vermutlich auch Freunde gehabt haben. War das dann, hast du das umgangen, das Thema?
Ich hatte das Thema immer, also ich hatte da immer so ein Gefühl von Unwohlsein, weil natürlich klar ist, von außen her wusste man, denke ich, schon, woher ich komme. Aber desto mehr wollte ich das natürlich kompensieren im Sinne von, zu mir nach Hause zu gehen, gibt es nicht. Also schlussendlich war dann auch niemand bei mir zu Hause. Und ich habe das schon versucht, auch damals klar zu trennen, so gut wie das halt möglich war damals. Man muss doch dazu sagen, in der zweiten Klasse oder nach der zweiten Klasse kam ich in die Tagesgruppe. Und da mache ich mir selbst nichts vor. In der Tagesgruppe selbst, da waren ganz viele junge Menschen mit einem Hintergrund, der sehr meinem ähnelt. Und da war man, denke ich, schon tendenziell eher offener, weil die Probleme ähnlich waren. Aber in der Schule, ja, da war mir es eigentlich ganz, ganz wichtig, dass da eine klare Trennung stattfindet. Obwohl von außen, wie schon bemerkt, ersichtlich war, woher ich komme.
Darf ich fragen, warum du in Armut gelebt hast oder aufgewachsen bist? Also warum haben deine Eltern wenig Geld gehabt?
Ja, wichtige und vor allem gute Frage, die du mir hier stellst. Die Gründe dafür, meine Eltern haben erstmal vorweg nie wirklich arbeiten können. Mein Vater, wie ich weiß, der wurde von 16 von seinem Vater aus der Schule genommen und musste dann anfangen zu arbeiten. Und meine Mutter selbst kam ja auch nicht wirklich aus den besten Verhältnissen, hatte einen Vater, der Möbelpacker war und hat auch nur die Hauptschule gemacht. Und ja, also ich habe selbst in meinem Großwerden meine Eltern nie arbeiten gesehen. Das heißt, wie du dir vorstellen kannst, haben meine Eltern immer von ALG 2 gelebt. Aber was ich sagen will, die Gründe dafür sind auch da sehr vielfältig. Beide meine Elternteile sind psychosozial krank. Mein Vater ist depressiv, meine Mutter war lange glücksspielsüchtig. Und aus der Fassung heraus ist es fast unmöglich, für Menschen wieder den Eintritt in die Arbeitswelt zu finden. zuzüglich der Tatsache, dass auch viele, die langzeitarbeitslos sind oder fast nie den Arbeitsmarkt wieder eintreten. Also Leute, die 5 Jahre oder länger arbeitslos sind, schaffen es in der Regel, ich glaube, davon schaffen es gerade mal 1-2% wirklich zurück in den Arbeitsmarkt. Das ist erschwingend gering. Und auch das ist ein Grund, warum meine Eltern nie, glaube ich, in meiner Gegenwart gearbeitet haben.
Aber das ist ja dann vielleicht auch schon irgendwie zu spät. Also da ist es dann vielleicht auch irgendwann offensichtlich schwierig, Leute zurückzuholen in die Arbeitswelt. Würdest du sagen, irgendwann davor hat der Staat versagt, deine Eltern zu unterstützen oder aufzufangen? Also vielleicht auch die fehlende Ausbildung, Schulbildung aufzufangen, etwas anzubieten in dem Bereich? Oder sind das einfach Lebensläufe, die passieren können in einer Gesellschaft?
Einmal, glaube ich, sind es in der Tat Lebensentwürfe, die so passieren können. Wobei ich sage, dass natürlich der Staat auch da eine gewisse Mindestverantwortung hat, für diese Menschen einzutreten. Mhm. Ich glaube, im Hinblick zu meinen eigenen Eltern und dem Individualfall, dass sie auch psychisch erkrankt sind, passt es nicht so ganz mit den damaligen Ideen oder mit dem damaligen Ideal Fördern und Fordern zusammen. Man hatte sich viel Gedanken gemacht rund um das Fordern, also wie fordert man die Menschen auf, wieder in den Arbeitsmarkt einzukehren, aber um die Frage des Förderns, also wie unterstütze ich Menschen zielspezifisch, da hat sich der Staat wenig Gedanken drum gemacht, weshalb man so viele Menschen hat, die jetzt heutzutage in Langzeitarbeitslosigkeit leben, beziehungsweise die Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt wieder einzukommen. Also ich glaube, dass da der Staat sich in dem Konzept Agenda 2010 ein bisschen vertan hat. Also im Sinne von, wie fördere ich die Menschen und in ihren Bedürfnissen. Hm. Ich glaube, darin liegt schon ein Problem, definitiv.
So, jetzt bist du aber nicht deine Eltern. Klar, beeinflusst dich der Ort, in dem du aufwächst und auch die Möglichkeiten, die dir geboten werden durch dein Elternhaus. Aber ich finde es tatsächlich krass, dass wenn du schon quasi den Nachteil hast, dass du nicht so dick finanziell ausgestattet bist, dass du möglicherweise Eltern hast, die viele eigene Probleme haben, dass dann auch noch Lehrerinnen und Lehrer das Gegenteil von unterstützen machen und sagen, ja nee, dann haben wir auch Vorurteile und dann behandeln wir dich auch irgendwie anders, aber nicht besser. Wie erklärst du dir das, dass da nicht sofort erkannt wird, eigentlich ist das jemand, der unsere Unterstützung mehr braucht als andere, weil er die vielleicht nicht im Elternhaus bekommt, die andere Kinder im Elternhaus bekommen?
Also einmal, glaube ich, hat das mit der Lehrer-Schülerzahl oder der Lehrer-Schüler-Innenration zu tun. Mhm. Also erstmal, dass natürlich Lehrer vor allem in sozialen Brennpunkten oder wo es sozial ein bisschen härter zugeht, in Anführungsstrichen härter, dass da einfach die Arbeitsdimension eine ganz, ganz andere ist und individuelle Förderung, wenn sie denn notwendig ist, fast nie möglich ist. Also ich glaube, da fehlt es einfach an Lehrern, vor allem an Grundschulen gibt es einen Lehrermangel und das merkt man natürlich dann vor allem in Brennpunktschulen, in denen man natürlich mit noch ganz anderen Problemen zu tun hat. Ich glaube, das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, glaube ich, sind die eigenen sozialen Vorurteile, die LehrerInnen haben. Also das hat sich ja bestätigt. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Schüler bei vergleichbarer Leistung, aber mit einem sozial, in Anführungsstrichen, schlechteren Hintergrund, dass die Bewertung der Leistungen schlechter ausfällt, obwohl die Leistung gleich ist. Daher glaube ich auch, hat das was mit den eigenen Vorurteilen zu tun, die auch noch immer in LehrerInnen existieren oder vorenthalten sind. Mhm.
Genau. Hast du denn irgendwann dann in dieser Phase des Aufwachsens von irgendeiner Seite Unterstützung erfahren, um mit der Situation vielleicht besser klarzukommen? Weil vielleicht ist das auch ein Vorurteil, das in meinem Kopf ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so eine Art Teufelskreis sein kann für die Kinder von Eltern aus armen Verhältnissen, die dann aufgrund der Probleme, die damit einhergehen, mit der Stigmatisierung, wenig Möglichkeiten finanziell, wenig Struktur, dann in eine ähnliche Vita reinrutschen.
Ja, das nennt man Vererbung von Armut und das ist ein allgegenwärtiges Problem, also dass die Armut quasi von Generation zu Generation weitergegeben wird. Natürlich ändert sich der Umstand von Armut aufgrund von der allgemeinen wirtschaftlichen Gegebenheit eines Landes, aber in der Tat ist es ein Problem. Und zu der Frage, ob ich Hilfe bekommen habe, die hatte ich bekommen und für die bin ich sehr, sehr dankbar. Als ich in der zweiten Klasse war, da hatte ich auch Verhaltensauffälligkeiten gezeigt aufgrund der Situation von zu Hause. Mhm. Und meine damalige Klassenlehrerin hatte dann das
das Jugendamt kontaktiert, wobei der Kontakt schon zum Jugendamt bestand, schon mal vorweg. Ehe ich dann 2012, nachdem die Situation bei meinen Eltern endgültig gekippt ist, bin ich dann auch in ein SOS-Kinderdorf, in eine Jugendeinrichtung von SOS-Kinderdorf gekommen, wo ich dann bis 16 gelebt habe, genau.
Das heißt, du hast dann gar nicht mehr bei deinen Eltern gelebt, aber noch Kontakt gehabt?
Den Kontakt, den hatte ich auch in dieser Zeit, genau, als ich dann in der Wohngruppe gelebt habe. Und man muss überlegen, die Entscheidung habe ich damals selbst getroffen, mit dem Alter von 11 weg von zu Hause zu gehen.
Okay.
Und genau, habe aber trotzdem, natürlich liebt man seine Eltern in dieser Zeit, vor allem als Kind noch sehr.
Ja, klar.
Und ist das auch, man liebt sie noch immer, aber natürlich ist es damals sehr stark gewesen. Und genau, mit 11 bin ich dann zum Jugendamt und in der Zeit bestand immer der Kontakt, bis ich quasi auch nachdem ich aus der Jugendhilfe ausgezogen bin wieder, genau.
Was ist das für ein Leben in so einem SOS-Kinderdorf? Ist das für dich eine schlagartige Verbesserung gewesen oder ist es halt der Kompromiss, den man eingeht, wenn es zu Hause irgendwie nicht mehr funktioniert?
Ich glaube, das Leben im SOS-Kinderdorf war für mich schon schlagartig besser. Aber was heißt schlagartig besser? Man muss immer noch überlegen, man lebt in einer Jugendeinrichtung. Man weiß, die Betreuer werden für ihre Arbeit, die sie tun, bezahlt. Mhm. Also man weiß, diese Fürsorge ist irgendwo bezahlt. Und das sollte man auch nicht verneinen. Das macht natürlich schon etwas mit einem jungen Menschen. Einfach, dass man dieses Wissen, dass einfach die Betreuerinnen und Betreuer bezahlt werden für das, was eigentlich Eltern tun. Ja, zu einem großen Teil. Es ist sehr professionell in meisten Fällen. Nichtsdestotrotz hatte ich eine tolle Zeit im Jugendhaus. Mhm. Und vor allem möchte ich eins erwähnen. Ich glaube, dass das Jugendhaus mich sehr dafür gelehrt hat, wie breit und vielfältig unsere Gesellschaft ist, ja, in ihren Dimensionen. Die Menschen, die in der Jugendhilfe leben, sind auch meistens jene, die alleingelassen worden sind von der Gesellschaft. Und man merkt einfach so die Dimension und das Bewusstsein, das sich dadurch auch für mich in meinem ganzen weiteren Leben entwickelt hat. Das würde ich auf keinen Fall missen wollen. Und ich glaube auch, dass mir da Einblicke ermöglicht worden sind, die so vielen vorenthalten sind. Und auch dafür bin ich dankbar. Und das heißt für mich auch Jugendhilfe, ein Bewusstsein zu schaffen, welche Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich leben.
Mhm. Genau. Das klingt so ein bisschen, als wäre das diese Entscheidung, die du als elfjähriger Jeremias getroffen hast, eine Entscheidung gewesen, die vermutlich dein ganzes Leben beeinflusst hat und die vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass du jetzt ein anderes Leben führst, als du es vielleicht geführt hättest ohne diese oder wenn du diese Entscheidung anders gefällt hättest?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass die Entscheidung damals mit 11 Jahren, also ich bin schon jetzt auch Jahre her natürlich,
klar.
Die hat so einen Einfluss noch immer auf mein Leben. Ja, also ich meine, die Klasse, aus der ich entspringe, aus der ich komme, die bleibt immer ein Teil von mir. Egal, in welcher sozialen Relation ich stehe, egal, in welchen sozialen Interaktionen ich stehe, egal, ob das jetzt hier auf der Uni ist oder bei der Familie meiner Freundin, da spielt meine Klasse immer eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist definitiv eine Konsequenz von der Entscheidung damals, 100%.
Hm. Du sagst Klasse, das ist ein Wort, was ich lange, lange nicht mehr gehört habe tatsächlich oder was gar nicht so häufig benutzt wird. Siehst du Deutschland wirklich eingeteilt in soziale Klassen? Ist das eine Sicht, die du mehr hast als andere Leute vielleicht?
Ich glaube oder bin sehr davon überzeugt, dass wir in Klassen leben. Ich meine, man schaut sich nur an, ich glaube, dass zum Beispiel ALG-2-EmpfängerInnen ihre eigene Klasse bilden. Dann hat man die Mittelschicht und man hat so ein bisschen die Oberschicht. Ich glaube, wir leben in so einem Art Dogma, dass wir Klassen überwunden haben und dass der Klassensprung von einer zur nächsten möglich ist. Und de facto sehen wir aufgrund der schon vorhin genannten Zahlen und aufgrund der schon vorher erklärten Situation, dass der Sprung in eine andere Klasse immer noch Ausnahme ist. Denn die Tatsache, Sebastian, dass wir gerade miteinander reden und dass Deutschlandfunk mich ausgewählt hat oder viele Medien zuvor, ist an sich schon ein Indiz dafür, dass es Ausnahme ist. Andernfalls wäre ich kein Produkt von einem Medium, was Interesse hat an meinem Lebensweg eventuell. Also deshalb würde ich schon dabei bleiben, dass wir in einer klassistischen, also vom Klassismus geprägten Gesellschaft leben. Und mir fällt es auch immer wieder auf, als ich würde auch sagen, in der Situation, in der ich jetzt bin als Student, auch da, glaube ich, bin ich immer wieder mit meiner Klasse konfrontiert. Man merkt einfach, dass die
zum Beispiel diese Ambitionsvielfalt und die Tatsache, dass die meisten Menschen Ambitionen haben und dazu stehen und sich darin sicher fühlen, Ambitionen zu haben. Etwa einen Doktor zu machen, das fällt mir immer noch schwer, das zu sagen, dass ich Ambitionen habe, einen Doktor zu machen. Da merke ich immer wieder, Wahnsinn, mit welchem Selbstausdruck, mit welcher eigenen Identität sie da voranschreiten, während ich mir immer da noch nicht so ganz sicher bin. Da bin ich gut geeignet dafür, habe ich die Fähigkeiten und einfach immer so daran zweifle, ob das etwas für mich ist und für andere totale Selbstverständlichkeit. Also das merke ich vor allem jetzt sehr arg. Also während ich natürlich mit dir einstimme, dass damaliges Klassenbewusstsein vielleicht nicht so selbstverständlich ist, würde ich sagen, es ist die Lebensphase einfach jetzt eine andere und ich bin wieder mit meiner Klasse und mit meinem Hintergrund sehr konfrontiert aktuell. Muss daraus meine eigenen Lehren ziehen. Ja, genau.
Blenden wir, ich mache Anführungszeichen, whatever that means, also die Menschen, die nicht in Armut leben, aus, dass es Menschen gibt, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben? Also wenn ich die Frage stelle, könnte ich sie mir auch stellen. Ne? Wenn ich mal gerade kurz drüber nachdenke, ja, vielleicht tun wir das ein Stück weit. Ne? Das kann schon sein. Aber was ist so deine Erfahrung? Ist das ein Problem, was einfach nicht an der Oberfläche ist?
Ich glaube vor allem, dass andere Themen aktuell, also scheint es mir, höhere Relevanz haben, was ja auch total wichtig und notwendig ist. Etwa, wenn wir über Klimavorhaben reden, dann haben die Relevanz, vor allem in besseren Klassen, glaube ich, sind das eher Themen, worüber man sich Gedanken macht. Und ich glaube schon, dass Armut ein Thema ist. Es erscheint übrigens mehr Literatur dazu. Also es gibt schon jetzt eine höhere soziale Aufmerksamkeit für das Thema, aber es ist bei weitem noch nicht so in der Mainstream-Politik so wirklich angekommen. Nur einmal, wenn der Armutsbericht rauskommt oder Sozialverbände oder die Bertelsmann-Stiftung ihren Kinderarmutsbericht rausbringt, dann trinke das nochmal vor, aber das war es dann halt auch. Also ich glaube...
Und das ist ja sehr abstrakt so alles. Ne? Das sind ja alles Zahlen. Da wird dann irgendwie gesagt, so und so viel Prozent leben in Deutschland in Armut. Das heißt, die haben so und so viel Kohle zur Verfügung oder auch nicht. So, das ist ja wahnsinnig abstrakt. Ne? Das ist ja, da siehst du ja nicht mal im Ansatz irgendwie Menschenleben hinter oder kriegst ein Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet, mit 400, 300, 200 auf der Straße zu oder so. Also irgendwie sowas. Ne? Also du hast ja keine Ahnung, selbst was es bedeutet, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hast als nur ALG2.
Ganz korrekt. Also ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir mittlerweile in einer sehr technokratisch denkenden Gesellschaft leben. Also man Menschen nur noch dadurch überzeugen kann, was ist, aufgrund von Zahlen, aufgrund von wissenschaftlichen Erfassungen. Und die sind total notwendig, weil sie schon ein Gefühl dafür geben, was ist. Ja, also das ist ein sehr, sehr positivistischer Ansatz, der ja auch in der Wissenschaft natürlich so vorzufinden ist. Auf der anderen Seite stimmt ihr da total zu. Das ist definitiv ein Problem, dass es zu abstrakt bleibt und nicht zu nahbar ist, definitiv.
Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, es ist kein Zufall und auch kein Normalfall, dass wir miteinander reden, weil es wird vermutlich einen Grund haben, weil du deine Geschichte vielleicht irgendwem erzählt hast oder in ein Buch geschrieben hast oder irgendwie anders, weiß ich nicht, in Poetry Slams verarbeitet hast. Warum hören wir dir ausgerechnet zu? Wir Medien.
Ich frage mir die gleiche Frage auch. Warum hören mir die Menschen zu? Ich kann nur ahnen, warum das so ist. Und ich glaube, dass vielleicht die Einsichten, die ich gebe und auch so ein bisschen das Versuche in der Ganzheitlichkeit, dass das Menschen überzeugt hat, damals bei Maischberger 2018, da war ich bei Maischberger und hatte dort in der Diskussionsrunde mit dem Wirtschaftsjournalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit Sarah Wagenknecht und zwei, drei anderen.
Krass.
Genau, hatte ich eine Runde und wir haben über Kinderarmut spezifisch geredet oder Armut in Deutschland. Und danach wurde ich von zwei Verlagen, von zwei Buchverlagen kontaktiert, einmal Pieper und dann auch damals noch Ullstein. Und ich war natürlich erstmal so perplex. Ich hab einfach nur das gesagt, was ich glaube, was ich damals für richtig hielt. Natürlich war ich da auch noch relativ jung und noch nicht so wirklich selbstbewusst, als ich damals noch mit den Medien interagiert habe. Mhm. Naja, aber danach habe ich eineinhalb Jahre an einem Buch gearbeitet. Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Ja. Was letztes Jahr im März 2020 veröffentlicht wurde. Und es wurde schlagartig ein Bestseller, war auf der Bestsellerliste für 5 Monate, also für eine sehr, sehr lange Zeit und wurde über 25.000 Mal gekauft. Also schon was für mich sehr besonders ist, aber nicht, also vergesst jetzt einfach mal die Verkaufszahlen, sondern fokussieren uns einfach mal darüber, auf die Menschen, die wir erreicht haben und die Menschen, die mehr, also wer kauft sich ein Buch? Das ist dann schon tendenziell eher gebildeteres Milieu. Und dass da ein bisschen Aufklärung stattfand, ich glaube, das fand ich bereichernd. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ja, wir heute miteinander reden, dieses Buch und die Auswirkungen dieses Buches. Nämlich das, was ich zu sagen habe und das, was ich denke. Und genau.
Ich glaube, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das der Grund ist, warum wir heute miteinander reden.
Genau. Aber ja, das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein Geschenk, also vielleicht auch Zufall, aber auch ein Geschenk für dich, dass du dieses Sprachrohr bekommen hast, was möglicherweise andere Leute nicht bekommen haben. Also umso besser, dass wir miteinander reden und dieses Thema auch nochmal dann hier ein bisschen multiplizieren können. Weil Gesellschaft ist wichtig, also gesellschaftliche Aufklärung, ein Awareness zu schaffen für das Thema. Sicherlich ist vielleicht noch ein Stück weit wichtiger, und da können wir vielleicht gleich drüber reden, auch dass sich da politisch vielleicht noch ein bisschen was bewegt, weil ich würde jetzt vermuten, Politik hat die Macht, da Dinge besser zu organisieren, Hilfestellungen zu geben. Was ich aber vorher gerne mit dir machen würde, ist einen kurzen Break, weil wir hier traditionell auch ein Spiel spielen am Sonntagvormittag. Und das heißt, vom Pferd ist unser Wahr- oder Falschspiel. Da gibt es jetzt drei Geschichten und die haben irgendwas mit dir zu tun. Ich habe keine Ahnung, was auch immer. Und du hast gleich den Job, diese drei Geschichten dir anzuhören und hinterher zielsicher die eine Geschichte auszuwählen, die wir erfunden haben, weil alles nämlich falsch. Und erfunden hat diese Geschichte und erzählen wird die anderen Geschichten Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, und der erzählt dir jetzt auch, worum es denn da geht und was das vielleicht mit dir zu tun haben könnte.
Sehr schön. Armut riecht. Das hast du, Jeremias, selbst mal gesagt.
Armut in meinem Falle, um das mal ganz konkret auszudrücken, hat nach Käsefüße gerochen.
Und weil man diesen Geruch nicht so leicht los wird, ist das mehr als nur stinkig. Es zeigt,
nämlich, dass man eben in seiner Situation festsetzt.
Dass Armut, und das hast du in einem anderen Interview sehr treffend beschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes an dir klebt. In unseren Geschichten vom Pferd haben wir für dich drei Geschichten übers Kleben. Zwei Stimmen, aber eine davon ist ausgedacht, also vom Pferd. Und du darfst raten, welche. Viel Spaß.
Hä?
Wirklich, meinst du es ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Armut riecht nach Käsefüßen.
Genau, das tut es.
Das, also ich meine, das klingt jetzt erstmal irgendwie ganz amüsant, und das ist natürlich auch so ein Catchphrase, den man sich ganz gut im Kopf behalten kann. Aber was genau hast du damit gemeint, als du das gesagt hast? Weil du weniger Schuh zur Verfügung hattest? Oder nee, erklär mal.
Ja, du hast es schon richtig erfasst. Also ich hatte genau ein Paar Schuhe, und dieses ein Paar Schuhe habe ich eigentlich zu jeder Lage in meinem Leben angezogen. Also für den Sport, dann damals draußen, war man dann für unterwegs. Ja, also das waren ein Paar Schuhe, das hatte ich vor allem dann damals im Sommer halt regelmäßiger an. Und wenn du dir vorstellen kannst, wenn man nur ein Paar Schuhe trägt, eigentlich für alle, ja, alle Lagen im Leben, dann entsteht da schon durchaus ein Geruch, der ein bisschen penetranter sein kann, nämlich halt eben Käsefüße. Und genau, das habe ich gesagt, Armut riecht, in dem Fall nach Käsefüße.
Und Armut klebt, das Image von Armut klebt an einem. Und deswegen reden wir jetzt über Dinge, die kleben. Okay, ja bitte, wenn das die Redaktion so möchte, dann machen wir das jetzt. Und das hier, das wäre dann die passende Geschichte Nummer 1.
Geschichte 1. In der fleischfressende Streptokokken bei der Kleberentwicklung mithelfen. Viele behaupten ja, sie hätten den Superkleber.
One thing I can say about some of these brands is they make some pretty bold claims. In fact, the original Superglue says that one drop can lift a ton.
Aber eben nicht jeder Kleber hält tatsächlich, was er verspricht. Der Biochemiker Mark Howard hat sich auf die Suche gemacht nach einem besonderen Kleber, der nämlich Moleküle aneinander kleben kann. Zusammen mit seinem Team von der Uni Oxford hat er sich dazu Mikroben angeschaut. Verschiedene Mikroben, Bakterien aller Sorten, die ja prinzipiell genau das leisten müssen, nämlich sich in den menschlichen Körper reinwursteln und sich dann an der richtigen Stelle anheften. Viele Bakterien können das ganz gut, aber eine Bakterie, die ist besonders. Streptococcus pyogenes. Die kann es besser. Streptococcus pyogenes ist ein Stabbakterium, das ein besonderes Protein hat. Stabil wie Harry. Klebt wie Hölle. Howard hat es geschafft, dieses Protein so zu verändern, dass es funktioniert nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. dort, wo er es positioniert, entsteht ein Kleber so stark, dass diese Klebeverbindung praktisch nicht mehr gelöst werden kann. Das Makabre daran, Streptococcus pyogenes sorgt ansonsten für Halsschmerzen, für Scharlach oder im schlimmsten Fall für die sogenannte Flesh-Eating Disease, zu Deutsch nekrotisierende Faszitis, bei der die menschliche Haut komplett zerstört wird. Die Streptokokke als furchteinflößender Krankmacher und andererseits als innovativer Super-Super-Kleberlieferant. Die zwei Seiten des Stabbakteriums.
Nee, das glaube ich nicht.
Tja, meine Herren, das ist eine Geschichte, die irgendwie kein. Ich kenne auch nicht die richtige Lösung, aber mein erster Eindruck wäre irgendwie sowas wie, ja, kann sein, kann nicht sein. Hast du ein Bauchgefühl? Ja.
ich glaube, hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr so wissenschaftliches Hintergrundwissen oder hätte ich ein bisschen mehr in Chemie aufgepasst oder in der Biologie, ich glaube, dann könnte ich das ein bisschen unterdifferenzieren, aber ich glaube, jetzt fällt es mir schwer. Es hört sich irgendwie schon plausibel an, aber ich habe auch so ein bisschen meine Zweifel, weil die Vielfalt von, also erstmal natürlich den Namen von Professoren, die Studie, es hört sich schon plausibel an, aber man könnte auch glauben, es ist erfunden. Also ich muss mir noch die anderen zwei Geschichten anhören und kann dann, glaube ich, ein Urteil treffen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Deswegen kommt jetzt hier Geschichte Nummer zwei.
Geschichte 2, in der ein britischer Rentner eine innige und dauerhafte Verbindung mit seinem Lieblingsbaumarkt angeht. Das Dörfchen Hardwick westlich von Cambridge hat zwei Kirchen, einige Supermärkte und Pubs und einen Baumarkt. Und es hat einen mittlerweile englandweit bekannten Rentner.
It was a devastating blow that, and I couldn't believe it.
Tony Williams, der nun immer und immer wieder, wie hier gleich zu hören im Frühstücksfernsehen des Senders ITV, erzählen muss, was ihm da vor einiger Zeit passiert ist. Der Rentner war am späten Nachmittag in Watsons Hardware Shop gewesen, dem örtlichen Baumarkt. Kurz vor Ladenschluss hatte er an einer Werkbank von dem örtlichen Service Gebrauch machen wollen, den Fuß einer kaputten Vase zu reparieren, zu kleben. Die gute Nachricht, die Vase hat er repariert. Die schlechte, er verbrachte eine Nacht im Baumarkt, weil er sich schlicht und einfach festgeklebt hatte. Tony hatte nicht nur die zwei Vasenfußhälften aneinander, sondern versehentlich auch seine Handkante an die Werkbank geklebt. Kurz vor Ladenschluss wollte er kein Aufhebens machen. Ein Tipp bei Unfällen mit Sekundenkleber lautet ja auch, Ruhe bewahren. Tony wollte sich selbst helfen. Als er merkte, dass das nicht ging, waren schon die Lichter aus und er allein. Bereits eine Stunde nach der Wiedereröffnung am nächsten Morgen hatte das Team des Baumarkts gemeinsam mit ärztlicher Unterstützung Tony befreit. Der Hand und Tony geht's gut, die Interviews, die scheinen ihm Spaß zu machen. Und das Gute daran, er hat Post bekommen und jetzt eine neue Aufgabe. Die örtliche Schule hat ihn angefragt und eingeladen.
I would visit the school, I would talk to these children. And that would be a delight to me.
Er soll sie besuchen und den SchülerInnen etwas erzählen über die Gefahren, aber vor allem darüber, was er gelernt hat über den richtigen Gebrauch von Sekundenkleber.
Wirklich, meinst du das ernst?
Das ist auf jeden Fall eine sympathische Geschichte, da würde ich mir wünschen, dass sie wahr ist, weil sie so schön ist.
Ja. Ich glaube, die Story hört sich sehr absurd dann, aber so absurd, dass es echt passierte. Ne? Also es hört sich schon irgendwie ja so an, dass man das glauben könnte. Und also ich fand die Stimme von dem Herrn sehr sympathisch.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, der hat auch irgendwie die Seele einen guten Fleck in der Seele. Von daher hoffe ich, dass die Geschichte wahr ist.
Ich hoffe es auch. Aber ich traue dem Stefan hier aus der Redaktion auch zu, dass er sich sowas ausdenkt und bösartig irgendwelche O-Töne mobst und dass gar nicht der Herr war aus dem Baumarkt, sondern der sonst irgendwas den Schülern und Schülerinnen beibringt. Man weiß es nicht. Aber du hast ja gesagt, alle drei Geschichten mal anhören, dann reden wir weiter. Hier ist Geschichte Nummer 3.
Geschichte 3, in der der Wunsch nach verringerter Haftreibung zu einem medizinischen Klebernotfall wird. In den USA gab es zwischen 2013 und 2016 eine Show. Der Titel? Sex Send Me to the ER. ER steht für Emergency Room. Das Format? Reality Scheiße. TV. Das Thema? Ausgefallene Sex-Stories, die in der Notfallaufnahme enden. Die Machart? Reenacted. Die Themen? Zum Beispiel Sexverletzungen bei einem Zombie-Apokalypsen-Szenario.
And I hear moaning and groaning. I got scared.
Oder in einem anderen Fall geht es um einen gebrochenen Penis. Aua.
His penis is broken!
Oder wie zum Beispiel die Folge, in der ein Pärchen Hilfe sucht, nachdem er ihr auf eigenen Wunsch heiße Gelatine aufs Dekolleté gegossen hat.
You're making it what?
It's burning! We need to go to the ER now!
Bizarr sind die meisten. Aber so richtig kleben bleibt in Erinnerung vor allem die Story des Chicagoer Arztes Dr. Matthew Valente. Der erzählt, wie eines Nachts ein Mann vor ihm steht, dessen Hand an seinem Glied festklebt.
Das war tatsächlich das erste Mal, dass wir eine Hand hatten, die an einem Penis festklebte.
Was war passiert? Auf dem Nachttisch des Patienten waren zwei Tuben, Gleitgel und Sekundenkleber.
Oh,
Valentes
nein.
Patient hatte im wahrsten Sinne des Wortes daneben gegriffen.
Es war nicht nur ein Finger, es war tatsächlich seine ganze Hand und alle seine Finger, die da ziemlich fest an seinen Genitalien hingen,
sagte Valente. Heißes Wasser löst die Verbindung oder Nagellackentferner. Beides ist aber schmerzhaft.
Es war tatsächlich eine relativ große Fläche von Haut, die da zusammenklebte.
Man kann auch ein paar Wochen warten, dann lösen sich die obersten Hautschichten von allein. Nun ja, was in jedem Fall von ganz allein funktioniert, die virale Weiterverbreitung von Geschichten wie dieser.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Also wiederum ist eine Geschichte, von der ich mir wünsche, dass sie nicht wahr ist, aber gut. Eieieiei, da hast du eine schöne Aufgabe jetzt vor dir. Also, ich fasse nochmal grob zusammen. Das Stabbakterium, das zwei Seiten hat, nämlich die fiese Krankheitsseite und auch die Klebeseite. Klebeseite immer unten, oder wie war das? Dann haben wir die Baumarktgeschichte von dem Herrn, der sich an der Werkbank festgeklebt hat. Ja, und die Sex-Stories sind uns, glaube ich, alle noch ganz gut im Kopf.
Ja, das glaube ich auch.
Oh je, Jeremias, was meinst du?
Boah, oh, das ist ein gut. Puh.
Würde ich auch sagen.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Baumarkt-Story falsch ist. Also ich glaube, die ist nicht. Oh nee, ganz. Ich muss nochmal korrigieren. Ich glaube, es ist die erste.
Die erste, die Stabbakterium-Geschichte.
Mhm. Genau.
Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, da warst du beim Hören auch nicht so ganz überzeugt. Also das ist so ein. Das hat sich so entwickelt. Also es war von Anfang an so dein verdächtiger Kandidat, ne?
Das glaube ich auch, genau. Ja.
Ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, Stabbakterium ist Quatsch, hören wir mal, was der Stefan dazu zu sagen hat.
Die Auflösung. Geschichte Nummer 1 über Streptococcus pyogenes. Die einerseits krank machen, aber andererseits uns dabei helfen, die festesten Klebeverbindungen überhaupt auf Molekülebene hinzubekommen, die stimmt. Geschichte Nummer 3, die von dem Chicagoer Patienten, der statt zum Gleitgel zum Superkleber gegriffen hat und sich seine Hand ans Glied klebte, die stimmt auch. Liebe noch Geschichte Nummer 2, die vom Rentner Tony Williams, der man nach dem Baumarkt festklebte.
Oh nein!
Die ist ausgedacht, frei erfunden und damit vom Pferd.
It wasn't real.
So schade. Ich hätte mir echt gewünscht, dass diese Geschichte stimmt. Allein, weil man sie so schön hätte weitererzählen können. Verdammt nochmal. Ach, Jeremias, macht ja nichts draus. Ich hätte keine Ahnung, wie ich an deiner Stelle entschieden hätte. Das war wirklich eine harte Nummer.
Aber Sebastian, ich habe eine absurde Story zu erzählen von meinem Bruder. Der war damals, da waren wir 9 oder so, da hat er an der Xbox festgehangen in Karstadt damals, in meiner Heimatstadt.
Ja, das ist doch ein Trick, komm, das ist doch ein Trick. Hey, ich muss diese Xbox mitnehmen, ich hänge daran fest. Nee, erzähl erstmal.
Also genau, hast ja an dem Ding rumgezockt bis in die Puppen hinein und Karstadt war dann am Ende zu und da war dann in diesem großen Kaufhaus festgesetzt, weil er da dieser Game Xbox rumgespielt hat und es hat dann auch so große Wellen geschlagen, dass damals sogar die Landesschau kam und mein Bruder da was Geiles gedreht hat. Also es ist total absurd, das war als wir 9 waren, das ist voll verrückt.
War denn wenigstens noch Strom da, also konnte er weiter zocken?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so genau. Aber wäre geil, wenn das so wäre. Aber wenn nicht so, dann trotzdem muss es ein Erlebnis gewesen sein, was man nicht so, glaube ich, vergessen mag.
Ja, mit 9 hast du wahrscheinlich irgendwann Schiss, wenn du dann irgendwie realisierst, so, ey, alle anderen sind weg. Wie komme ich denn hier raus?
Ja.
Krass. Abgefahren. Dumm. Noch eine Geschichte, die wir gut verarbeiten können demnächst irgendwie dann beim nächsten Gast, bei der nächsten Folge von den Geschichten von vom Pferd. Wir holen uns dann das Copyright bei dir. Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema, weil ich eben gesagt habe, Politik, da müssen wir irgendwie nochmal drüber reden, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass das so diese Awareness-Nummer ist irgendwie das eine, klar, also wir müssen, haben wir schon festgestellt, wir müssen irgendwie mehr drüber reden, weil es passiert nicht so häufig, aber wahrscheinlich hat Politik da doch auch ganz schön viel Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Also vielleicht nicht bei Langzeitarbeitslosen, weil es da vielleicht schwieriger ist, aber spätestens bei Kindern von Langzeitarbeitslosen könnte ich mir vorstellen, oder ist das naiv, dass die Politik Tools zur Verfügung hat?
Die Politik hat sehr, sehr viele Tools zur Verfügung und kann die auch gut nutzen. Die SPD zum Beispiel, bei der ich Mitglied bin, seitdem ich 14 bin, also schon sehr lange, die haben ein neues Sozialstaatskonzept erarbeitet im letzten Jahr. Und darin steht zum Beispiel drin, dass sie ein Kindergrundeinkommen fordert, was auch von Sozialverbänden so gefordert ist, indem man quasi ein Einkommen hat, das unabhängig von ALG II den Kindern zusteht. Ja, und man damit zum Beispiel ein Busticket zahlen kann pro Monat, was sehr, sehr wichtig ist, soziale Mobilität innerhalb einer Stadt, aber insgesamt auch größeren finanziellen Spielraum hat für Ausgaben, die nun mal entstehen, wenn man noch jung ist, also für Klassenfahrten und dergleichen.
Hm. Ein Kindereinkommen, das wäre aber schon auch etwas, was an die Eltern ausgezahlt wird. Ich denke jetzt gerade nur, wenn du eben auch bei psychosozialen Erkrankungen gewesen bist, wie wenn jemand alkoholkrank ist oder wie du eben bei deinen Eltern gesagt hast, wenn jemand spielsüchtig ist, dann kann das natürlich auch ein Problem sein. Wenn mehr Geld da ist, wird es vielleicht auch ausgegeben, ne?
Das ist ein Vorurteil, wenn ich es sagen darf, und das ist nicht schlimm.
Nein,
das
ist wichtig. Wenn ich in Vorurteilen rumeiere, dann tun das vermutlich auch andere.
Genau, deshalb ist es wichtig, dass man da einfach aufklärt. Und zwar gibt es da auch Studien von dem Institut für Europäische Wirtschaftsforschung, die genau das Gegenteil bestätigt. Also das Geld, wenn es denn die Geld erhöht, dass sie auch so bedarfsgerecht quasi ankommen und auch effektiv genutzt werden.
Ja.
Entgegensätzlich der gesellschaftlichen Vorstellung, dass es genau gegenteilig ist. Also es ist dann ausgegeben, wird oder missbräuchlich benutzt wird. Und dementsprechend kann man sagen, dass eine höhere finanzielle Unterstützung im Großen und Ganzen sehr, sehr effektiv ist. Und natürlich gibt es Ausnahmen, aber wie wir wissen, jede Ausnahme bestätigt eine Regel. Und in dem Fall ist die Regel die Effektivität. Genau.
Das wäre der erste Punkt. Also sowas wie ein Kindereinkommen. Du hast gesagt, es gibt noch mehr Punkte.
Lass uns doch mal einfach zu ganz praktischen Ideen noch weiterkommen. Da wäre für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass wir Ganztagsschulen ausbauen.
Mhm.
Warum Ganztagsschulen? Ich meine, wir haben so ein Leben, das von Disparitäten, von Ungerechtigkeiten geprägt ist. Und würde man einen gemeinsamen Raum schaffen in der Ganztagsschule, gäbe es nicht nur die Möglichkeit, Potenziale zu fördern im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften. Man könnte nicht nur weiter oder intensiver in Hausaufgaben unterstützen, sondern auch gesellschaftliche Kommunikation bzw. gesellschaftlicher Zusammenhalt, weil man dann auf einmal mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus anderen Hintergründen dann auf einmal Zeit verbringen müsste. Also es hilft beidseitig, einmal gesellschaftlich, aber auch nun mal könnte man dann besser und bedarfsorientierter unterstützen.
Und ja. Es wär auch mehr Struktur, also wenn das Kind auf jeden Fall, weiß ich nicht, zwischen 8, 8:30 und 15:30, 16:30, 17 Uhr, je nachdem wie lang es geht, eine Beschäftigung, eine sinnvolle Beschäftigung hat, dann ist das ja vielleicht auch eine Hilfe für die Eltern.
Das stimmt, genau. Da kann ich jetzt nur rein aus meiner subjektiven Basis, also das können wir vielleicht jetzt nicht beliebiger weiter auf die Gesellschaft, aber ich glaube schon, dass je organisierter und je ferner das Leben quasi von den Eltern stattfindet, wenn das der Haushalt, aus dem man kommt, sehr problembehaftet ist, dass es der Entwicklung des Kindes nur gut tut. Also das, davon bin ich sehr überzeugt. Was ich jetzt aber noch sagen wollte, ich meine, klar wissen wir, es wurde ein Kinder- und Teilhabepaket verabschiedet, aber auch da ist der Rahmen sehr, sehr niedrig. Da kriegt man eine Vereinsförderung von etwa 15 Euro und da werden noch einzelne Dinge weiter gefördert, wie etwa Klassenfahrten und dergleichen. Aber für größere Anschaffungen, etwa für eine Gitarre oder für Fußballausrüstung, glaube ich, wäre ein Talentfonds, der von SozialarbeiterInnen und LehrerInnen quasi gehandhabt wird, sagen wir mal auf Schulen, wo eher sozial benachteiligte Kinder sind, dass man quasi so ein Budget denen zur Verfügung stellt, dass man dann bedarfsorientiert ja die Talente fördern kann. Weil das ist auch etwas, und du sagtest ganz zu Anfang, die wirtschaftliche Implikation von Armut ist immens. Wenn du überlegst, wie viel Fähigkeiten und wie viel Talente einfach verloren gehen aufgrund der Tatsache, dass man so dieses soziale Label hat, Ja, davon bin ich überzeugt, das ist eine Idee von mir, dass man quasi so ein Talent vorimplementiert. Und auch finanziell wäre das kein Problem, würde man denn das priorisieren und ganz hoch, ganz oben in der Agenda setzen. Und ja, ich habe noch ganz viele andere politische Forderungen, auf die wir eingehen können. Ach genau, was mir noch am Herzen liegt, ganz, ganz wichtig, als jemand, der aus der Jugendhilfe kommt, wenn man in der Jugendhilfe lebt, so wie ich das getan habe für 5 bis 6 Jahren, dann ist es so, dass man, wenn man dann arbeitet oder eine Ausbildung macht, was ebenso erstrebenswert ist wie ein Studium meines Erachtens, dann ist es so, dass man 75% seines Einkommens abtreten muss, weil man in diesen Lebensverhältnissen lebt. Also weil man in der Jugendhilfe lebt, bittet der Staat den jungen Menschen 75% des verdienten Einkommens quasi abzugeben, was sehr, sehr ungerecht ist.
Das ist krass moralisch viel.
Total. Ja. Ja, 75%, überleg mal. Und im Übrigen, ja, dann ist da halt nicht mal irgendwie Führerschein sparen.
Ja.
Für junge Menschen, die ohnehin schon mit 18 aus der Jugendhilfe müssen und dann ins Betreute, in ein betreutes Wohnverhältnis ziehen.
Ja.
Also insofern müsste sich auch dahingehend etwas fundamental verändern, wenn uns denn Kinder und Jugendliche in diesem Staat etwas wert sind. Und ich sag mal, was wir nur mehr spüren, ist Wertlosigkeit oder mangelnder Wert. Und ich glaube, da müsste sich schon viel zum Besseren verändern.
Es entwickeln sich ganz viele Gedanken in meinem Kopf zu den Dingen, die du gerade gesagt hast. Ich versuche mal zu sortieren und so mit Blick auf deine Vita mit 11 selber entschieden, in welchem Familienumfeld du leben möchtest, mit 14 politisch angefangen sich zu engagieren, parteipolitisch sogar. Unterschätzen wir Kinder in unserer Gesellschaft auch?
Ich glaube, dass wir systematisch Kinder und Jugendliche unterschätzen, vor allem jene, die aus Armut kommen, weil man davon ausgeht, dass die Fähigkeiten und die Fähigkeiten, die man quasi entwickelt hat, ja, dass das einfach durchaus schlechter sein muss, wenn man denn aus einem sozial eher weniger gut behafteten Hintergrund kommt. Und dementsprechend bin ich da definitiv in einer Linie, dass ja, Kinder und Jugendliche unterschätzt werden. Und man muss ja sagen, was heißt unterschätzen und einschätzen, wenn man denn die Möglichkeiten hat, die Kinder und Jugendlichen einzuschätzen und zu schauen, okay, tendenzieller Musikunterricht tut dem Kind oder dem Jugendlichen gut oder jede andere Form von Förderung, dann ja, wir werden auch die Bedarfe geschätzt, aber so eine Einschätzung findet ja in keinem Sinne statt. Also dementsprechend, ja, unterschätzt werden Kinder strukturell, definitiv. Mhm.
Warum hast du dich entschieden, damals mit 14 dich politisch zu engagieren, sogar eine Partei einzutreten? Hast du das aus freien Stücken gemacht oder bist du inspiriert? Also aus freien Stücken sowieso, aber also ist das irgendwas, was aus dir entstanden ist oder bist du irgendwie inspiriert worden oder hast du ein Vorbild oder sowas?
So wirklich so, ich glaube, das erste Mal, wo ich so ein politisches Bewusstsein hatte, war nach der Fukushima-Krise. Da waren dann Landtagswahlen bei mir in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern, waren dann diese Stände. Und da war mir irgendwie klar, ich habe irgendwie Interesse daran. So, was sind die Meinungen von den Menschen? Inwieweit unterscheiden sie sich? Und ja, so hat es angefangen. Und als ich dann in der Jugendhilfe war, da war ich auf dem Kinderrechtstag, den 20. Kinderrechtstag auf dem ZDF-Gelände in Mainz. Und das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich mich damals zu den UNICEF-Junior-Botschafter beworben. Das ist so ein Projekt damals gewesen bei UNICEF, in dem man Projekte quasi eingereicht hat, die man durchgeführt hat. In meiner Schule waren das damals Klassenstunden zum Thema Kinderrechte. Was sind Kinderrechte? Und das war noch, als ich 12 war. Oder ja, das war 2013, das heißt, ich war 12 oder wurde 13. Und so hat es bei mir angefangen. Und dann kam ich so ein bisschen in die Kinderrechtsschiene, war dann schon mit 13, 14 auf Konferenzen, dann zum Teil auch schon internationale Konferenzen vom SOS Kinderdorf organisiert und auch für UNICEF weiterhin aktiv. Und ich meine, das war dann auch 2013, als Bundestagswahl war. Und dort hatte ich dann Per Steinbrück gesehen, als er Kandidat war für die SPD, und mich hat diese Idee von sozialer Gerechtigkeit so fasziniert und so mitgenommen, dass ich dann für mich irgendwie entschieden habe, ich will auch mal irgendwann Parteimitglied werden, und zwar in der SPD. Für mich war das sehr, sehr, sehr klar. Für mich kam auch keine andere linksgerichtete Partei irgendwie in Frage als die SPD. Und genau, mit 14,5, da war die Flüchtlingskrise. Wir hatten dann auch selbst Flüchtlinge leben bei mir im Jugendhaus. Zum Teil kamen die aus Eritrea, Afghanistan und Syrien. Und das hat mich richtig politisiert. Also, wo man einfach gemerkt hat, so dieses gesellschaftliche Temperament. Jetzt muss ich politisch werden, jetzt muss ich selbst handeln. Und dann habe ich mit, ich glaube im Oktober 2015 zu mir gesagt, jetzt trittst du in die SPD ein, jetzt machst du es. Und das war dann genau in dem Jahr. Und mir war schon früh klar, dass ich ein sehr realistisches Bild von der Welt habe und dass ich weiß, ich kann meinem eigenen Realismus nur mit realistischen Mitteln sozusagen entgegensehen, und das funktioniert durch Politik einfach einwandfrei. Genau.
Was würdest du als Kanzler verändern in diesem, unserem Land?
Ich glaube, boah, da gibt es so viele Dinge, die ich verändern würde. Also ich glaube einmal, ich glaube zum Beispiel die Repräsentation in einem Parlament mit 86% AkademikerInnen und mit dem Rest der Anteil sind ja ArbeiterInnen oder Leute, die eine Ausbildung abgeschlossen haben. Ja. Und ich finde, wir haben eine durchaus gesellschaftliche Missrepräsentation im Bundestag, also die quasi nicht so wirklich die Gesellschaft als solche abbildet. Wir brauchen einen höheren Anteil von schwarzen, meines Erachtens Bundestagsabgeordneten. Auch da haben wir ein Problem von, ich glaube, immer noch integriert irgendwie Rassismus in unserer Gesellschaft. Mhm. Wir brauchen viel mehr Menschen, die ja wirklich aus der Arbeiterklasse entspringen und wissen, wie es ist. Dann haben wir durchaus ein Thema Ambivalenz zwischen Ost und West, und da wird wieder Osten ja meistens irgendwie als rechts deklariert, obwohl das Problem ist, ich habe darüber eine ganze Arbeit geschrieben, dass es meistens dort im Land an identitären Werten in Bezug zur Demokratie fehlt, ja, weil eben die Demokratie noch sehr jung ist. Also es gibt so viele Themen, und ich glaube, ich wüsste eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, und deshalb bin ich ein bisschen in der Sorge, dass ich die Frage, die du mir stellst, da gar nicht so gut beantworten kann.
Es ist ja dann vermutlich auch noch ein bisschen Zeit, bis du dann zum nächsten Kanzler gewählt werden wirst. Dann die SPD braucht ja vermutlich auch noch so 2-3 Tage, um wieder ordentliche Umfragewerte zu bekommen, aber das ist ein anderes Thema.
Das glaube ich auch.
Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, dass du gerade in den USA bist, und ich weiß es auch, weil wir das Interview entsprechend geplant haben. Du studierst gerade in den USA, ja?
So sieht's aus, genau. Ich studiere hier auf dem St. Olaf College in Minnesota, etwa 50 Kilometer oder 60 Kilometer südlich von Minneapolis. Hier ist es gerade also sehr verdammt kalt. Studiere ich mit einem Vollstipendium, wie gesagt, Politik und Umweltwissenschaft mit Fokus auf internationale Beziehungen.
Genau. Warum die USA? Also wie ist das passiert? War das ein Wunsch von dir?
Das kam eigentlich erst so durch UWC. Also ich war, bevor ich hier St. Olaf College gegangen bin, habe ich mein internationales Baccalaureat gemacht, also mein internationales Abitur, auf dem United World College, das ich besucht habe, auch mit einem Vollstipendium. So, jetzt fragen sich bestimmt die ZuhörerInnen, was ist denn UWC? UWC ist ein Verbund von 18 Schulen auf der Welt, wo die SchülerInnen quasi in Nationalkomitees ausgewählt werden, unabhängig ihres finanziellen Einkommens und ihrem sozialen Status. Also es gibt in jedem Land, auch in Ländern, die nicht als solche anerkannt werden, wie etwa Gaza, ein gutes Beispiel, gibt es Nationalkomitees, und die suchen ihre Schüler aus, und die werden dann an Schulen quasi vermittelt, nominiert, und die Nominierungen werden akzeptiert. Und diese ganzen Schulen folgen so einem Leitsatz: UWC macht Bildung zu einer Kraft, die quasi Nachhaltigkeit und Frieden fördert, so dass du bist in der Grundgedanke. Naja, was ich sagen will, aufgrund dieser Schule gibt es ein Zusatzstipendium, das man bekommt automatisch, wenn man von dieser Schule abschließt, das quasi 40.000 Dollar pro Jahr, $20.000 pro Jahr der universitären Bildung an einer der 100 Partneruniversitäten von diesem Programm in den USA fördert. Aha. Total, ja, auf jeden Fall. Und jetzt muss man überlegen, dieses Studium hier ist auch verdammt teuer. Also ich finde es verrückt. $270.000 für 4 Jahre und ich zahle keinen Cent. Ich bin in einer guten Position, aber ich kenne viele, die es nicht sind. Und also das muss man auch ein bisschen kritisch sehen, dieses universitäre System und auch wie Klassismus und auch Privilegien hier gefördert und besonders geschützt sind. Es gibt viele Dinge zu kritisieren, aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Bildung habe und bekomme.
Glaubst du eigentlich, dass dein Leben und das Leben deiner Eltern anders hätte laufen können, wenn es sowas zum Beispiel gegeben hätte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eben sowas wie ein Kindereinkommen, wie du es eben angesprochen hast?
Ich glaube, so ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre sehr, sehr notwendig. Das eine Argument, was immer angeführt wird, ja, ist, dass es zu so einer faulen Hängematte führt, was überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, es ist eher ein Incentive, also ein Signal, das man setzt und Leute motivieren kann, noch darüber hinaus Geld zu verdienen. Und ich glaube, sowas würde meinen Eltern auch rein finanziell helfen, 100%. Aber ich glaube, natürlich sind meine Eltern auch ein Produkt von den Problemen ihrer Eltern und ein Produkt von den Problemen, die sie erfahren haben aufgrund von den Strukturen, in denen sie leben und den Status, den sie in unserer Gesellschaft dann dementsprechend haben. Also ich glaube, rein Grundeinkommen, super tolle und wichtige Forderung, bin ich ganz dabei. Wäre schön, aber ich glaube, es geht ein gutes Maß darüber hinaus. Denn was ich nicht will, ist, dass sie sagen, so, jetzt haben wir ein Grundeinkommen und jetzt ist das Thema ein für alle Mal beendet. Ist es nicht. Man studiert, man denkt über seine Klasse nach. Man macht ein Abitur und merkt, es ist auch nicht so selbstverständlich. Man sieht Menschen, die haben Ambitionen und man merkt, man zweifelt an seinen Ambitionen. Armut endet nicht einfach bei einer reinen ökonomischen Befriedigung, sondern ist so strukturell quasi in unserem System implementiert. Also es bedarf so viel mehr als nur ein Grundeinkommen, das würde ich sagen.
Jeremias Thiel ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Merkt euch den Namen. Er wird möglicherweise unser nächster SPD-Kanzler in ein paar Jahren, wenn alle schon nicht mehr wissen, wer Olaf Scholz eigentlich gewesen ist. Scholz, wer ist das denn? Und er hat ein Buch geschrieben. Es heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Und ist seit letztem März, ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Seit letztem März ist eigentlich auch wurscht. Man kann es auf jeden Fall kaufen, wenn es euch interessiert. Es ist da.
Und es ist vielleicht auch bald, also ich bin gerade in der Planung vielleicht für ein nächstes Buch. So viel kann ich mal sagen.
Herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei allem, was du tust. Und einen schönen Sonntag noch.
Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian. Den wünsche ich dir auch.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.